Willkommen bei Maven Talks, dem Podcast rund um Influencer-Marketing. Ich bin Alina Heiner und spreche mit Menschen, die Creator Economy prägen. Strategisch, kreativ, aber manchmal auch kritisch. Hier geht es um das, was hinter Kampagnen, Kooperationen und KPIs steckt. Und um alles, was die Branche wirklich bewegt. Es kann sein, dass in der Folge ein paar Begriffe vorkommen, die dir nichts sagen, aber wir haben für jede Folge in den Shownotes alle Begriffe noch einmal erklärt und dort findest du auch alle weiteren Infos zu den Personen und den Themen, die wir besprechen. Ich freue mich, heute wieder einen neuen Gast bei mir zu haben, die Kathi, Kathi Stiedl. Ich stelle dich mal ganz kurz vor, Kathi, für alle, die dich noch nicht kennen. Du bist Gründerin von Aus der Norm, einer Wiener Agentur für Branding und Social Media. Und euer Motto oder das Motto des Unternehmens ist Echtheit zieht Kreise. Und ich glaube, wenn man dich ein bisschen kennt, weiß man, dass das ganz gut zu dir passt und zu euch passt. Du hast über 12 Jahre Erfahrung, arbeitest viel mit Herz, Klarheit und einem echten Gespür für Menschen und Marken. Und du hast auch mein Logo gerebrandet.
Yes.
Und ich freue mich sehr, dass du heute da bist und wir über Positionierung sprechen.
Ja, cool. Danke für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich dabei sein darf. Also ich freue mich noch immer.
Ich freue mich auch. Und ich habe dir vorher einen kleinen Leitfaden geschickt und du hast gerade gesagt, du hast ihn wie bei der Schularbeit ausgearbeitet. Wir sitzen beide mit Zetteln da. Aber ich habe vorher eine Frage, die auf keinen Zetteln steht. Social Media ist ja so ein bisschen allgegenwärtig. Wir sind alle viel zu viel online. Du warst gerade eine Woche offline. Gibt es aber gerade einen Trend, egal ob auf Instagram oder TikTok, wo du sagst, den liebst du gerade total, den schaust du gerne und du freust dich jedes Mal, wenn dir der unterkommt?
Ja, tatsächlich. Habe ich mir erst heute früh wieder gedacht. Und zwar werden ja jetzt gerade diese ganzen Postings gemacht mit diesem, by the way, an diesem Tag ging es mir nicht so gut und so weiter und so fort. Und ich muss sagen, das genieße ich gerade sehr, weil es irgendwie ein bisschen mehr Echtheit und Menschlichkeit wieder in Social Media reinbringt und ich das einfach schön finde, weil das macht was mit einem. Das sieht man und man kann sich irgendwie gleich verbinden und denkt sich, siehst du, nicht nur mir geht's manchmal richtig schlecht. Oder also das ist einfach schön. Und auch, dass das so viele große Creatorinnen gerade machen, das finde ich richtig cool. Schaue ich mir richtig gern an.
Für alle, die den Trend nicht kennen, die Leute posten Fotos, Karussellfotos, quasi schöne Momente aus dem Leben und schreiben dann dazu, by the way, also übrigens, an dem Tag habe ich, weiß ich nicht, Regelschmerzen aus der Hölle gehabt. Ich habe auch schon was mit Fehlgeburt gesehen. Ich habe auch schon was mit Trennung gesehen. Also schon so Hämmer irgendwie, aber quasi mit dem, glaub nicht alles, was du auf Insta oder auf Social Media siehst, weil es ist nicht immer alles eitle Wonne. Das ist, glaube ich, so ein bisschen die Bottomline.
Genau, voll. Und das finde ich sehr ansprechend. Das ist gerade irgendwie ein schöner Trend. Also natürlich nicht inhaltlich immer schön. Also es sind schon, wie du sagst, sehr oft sehr ernste Themen, aber es schafft Verbindung und das mag ich einfach gern.
Ich mag den auch gern, ja. Das ist ein cooler Trend. Okay, Kathi, wir gehen rein.
Yes, wir gehen rein. Ich freue mich.
Ins Thema. Ich habe jetzt vorher schon gesagt, ihr seid eine Branding-Agentur. Was heißt denn Branding überhaupt?
Ja, genau. Also Branding ist in Wahrheit alles, was eine Marke ausmacht. Viele Menschen verbinden ja mit Branding quasi Farben, Logo und quasi so das Visuelle, was man wahrnimmt. Für mich persönlich oder auch so, wie wir es in der Agentur leben, ist Branding einfach alles. Also alle Touchpoints, alles, was man mit einer Marke verbindet, was man spürt, was man sieht, welche Gedanken man sich dazu macht. Also sozusagen dieses gesamte Konstrukt. Also im Grunde, ich sage immer gerne, es ist keine reine Designfrage, sondern es ist eine Identitätsfrage. Also es geht viel darum, wie man als Marke oder auch als Mensch sein möchte, wie man sich darstellen möchte und auch wie man von außen ja wahrgenommen wird. Das ist irgendwie Branding.
Das heißt, eigentlich sind Logo, Farben, Brandkit, diese ganzen Geschichten eigentlich so das, vielleicht nicht das Tüpfelchen auf dem i, aber eigentlich entsteht das aus deiner Positionierung, aus deinem Branding heraus, oder? Verstehe ich das richtig?
Genau, genau. Also bestenfalls beschäftigt man sich, bevor man sich mit Farben und dem beschäftigt, wie man nach außen hin quasi aussieht, so diese Oberfläche, beschäftigt man sich quasi mit dem, was darunter liegt. Das heißt, man schaut sich an, wofür möchte man stehen? Ich spreche da immer von den Markenwerten. Also was ist wichtig? Wer ist man eigentlich? Also es ist eben so eine Identitätsfrage. Dann beschäftigt man sich auch damit, wie man diese Dinge sozusagen ins Handeln übersetzt. Das heißt, wie treffe ich meine Entscheidungen? Wie bin ich überhaupt? Und wenn man das alles weiß, dann ist diese Übersetzung in das Visuelle ja auch viel leichter, weil ich sagen kann, so bin ich und so quasi möchte ich auch nach außen hin wahrgenommen werden.
Ich glaube, das beantwortet eh schon ein bisschen die nächste Frage, aber ich stelle sie trotzdem. Was ist für dich dann der Unterschied zwischen Corporate Design und quasi der Markenstrategie?
Genau, also die Markenstrategie ist einfach sozusagen das Fundament. Das heißt, das ist das, was, auch wenn man jetzt an einen Eisberg denkt, sozusagen, das ist nicht die Spitze, die man sieht, sondern das ist alles darunter. Und das Corporate Design ist einfach dann die visuelle Übersetzung und ebenso der Klassiker, den man mit Branding verbindet. Also alles an Farben, wie die Website aussieht, wie die Instagram-Postings aussehen, das ist das Corporate Design, ist auch wichtig. Aber es passt halt nur dann zu 100% zur Marke, wenn man sich davor mit den Werten und der eigenen Persönlichkeit auch beschäftigt hat.
Wenn wir jetzt an Marken denken oder an Unternehmen denken, glaube ich, fallen uns wahrscheinlich allen voll schnell Marken ein, wo wir die Farben kennen, das Logo kennen, das Zeichen beispielsweise, gerade wenn wir so an Nike denken, das funktioniert ja auch, das Hackerl, ohne dass überhaupt Nike dabei steht. Wenn wir jetzt aber an die Creator Economy denken, brauche ich das überhaupt? Also ich kenne wenig Creatorinnen, die ein Logo haben, vielleicht in der Zeit, wo Blogs noch irgendwo so the big thing waren, da gab es schon ganz oft Logos, aber jetzt so auf Instagram, auf TikTok habe ich das Gefühl, sind Logos total in den Hintergrund gerückt. Brauche ich dann aber oder habe ich dann trotzdem eine Brand oder eine Positionierung?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, man hat eine Positionierung, ob man möchte oder nicht, weil wir Menschen einfach schon ganz unbewusst eigentlich Dinge wahrnehmen. Das heißt, wenn wir zum Beispiel einen Menschen kennenlernen oder mit einer Creatorin in Kontakt treten, dann haben wir ja sofort ein Bild. Das macht irgendwas mit uns. Wir nehmen irgendwas wahr. Wir ordnen den Menschen irgendwie als sympathisch, nicht sympathisch, spricht mich an und so weiter und so fort. Das ist eigentlich auch schon alles Branding. Das heißt, man hat eigentlich schon unbewusst irgendwo eine Brand auch als Creatorin. Die Frage ist einfach nur, ob ich mich damit strategisch beschäftige und ob ich diese Wahrnehmung quasi strategisch formen möchte oder ob ich sie einfach als gegeben annehme. Und in Wahrheit ist Branding auch alles, was ich sage und tue. Und auf Social Media muss das jetzt eben nicht unbedingt ein Logo sein. Aber man denkt zum Beispiel nur an die Crystal Clear, die jedes Mal sagt, hey Party People, wenn sie ein Reel beginnt oder sowas. Auch das ist schon Branding, weil das schafft einfach eine Verbindung und einen Wiedererkennungswert. Oder auch zum Beispiel bei der Astrid von Wiener Kind, sie verwendet immer die gleichen Captions im gleichen Stil. Und auch das ist Branding, visuelles Branding, weil ich einfach sozusagen mit der Person oder mit dem Content das schon verbinde. Und das ist ja auch das super Spannende, dass man ja im Social-Media-Bereich geht es ja viel um parasoziale Beziehungen und auch die werden durch Vertrauen, durch Verbindung gestärkt und eben so ein Branding, so ein Frame kann das halt auch positiv beeinflussen.
Das heißt, eigentlich ist mein Ziel quasi auch einen Wiedererkennungswert zu schaffen, dass wenn die Leute doomscrollen und mit der Aufmerksamkeitsspanne eines Goldfisches irgendwie durch Instagram und TikTok swipen, trotzdem sofort wissen, ah, jetzt bin ich bei Person XY, weil eben zum Beispiel visuell irgendwas aufgegriffen wird, was ich einfach schon kenne.
Ja, total. Und ich glaube, es geht auch viel darum, Emotionen auszulösen. Also so wie du gerade sagst, wir sind halt einfach so überreizt, es gibt so viel Content. Und wann bleibe ich denn? Ich bleibe dann, wenn dieser Content irgendwas mit mir macht, wenn er eine Emotion hervorruft, wenn ich ihn lustig finde, traurig finde, wenn ich mich damit verbinden kann, wenn ich ihn wiedererkenne. Und auch das alles ist Branding, weil das kann man ja auch ganz strategisch machen, indem man halt einfach seinen Content sehr authentisch und eben auch zu sich passend macht und da auch einfach sehr bei sich bleibt. Und da rede ich auch immer von dieser Echtheit sozusagen, dass man sich eben da vielleicht auch ein bisschen weniger im Außen orientiert und schaut, was andere machen, sondern vielleicht wieder ein bisschen mehr zu sich selber kommt und sagt, okay, wer bin ich und womit fühle ich mich wohl? Und das spürt halt dann auch die Community. Und da, finde ich, entsteht dann auch diese Verbindung und auch dieser Wiedererkennungseffekt.
Finde ich es oft gar nicht so eine leicht zu beantwortende Frage. Wer bin ich und was macht mich aus?
Überhaupt nichts.
Aber dafür gibt es ja Leute wie dich, weil ich weiß, wir haben ja auch drüber gesprochen, so ein bisschen bei meinem Rebranding. Also da ging es ja auch, wir haben uns auch vorher getroffen und du hast mir viele Fragen gestellt, bevor überhaupt ihr mal gebrainstormt habt, was zu mir passen könnte etc. Ich meine, du hast mich schon ein bisschen gekannt, aber ich nehme an, so macht sie das ja auch mit neuen Kundinnen, wo man sich gar nicht kennt, um einfach mal quasi den Kern der Identität zu finden dann, oder?
Ja, total. Also ich glaube, es ist eine wahnsinnig schwere Frage und ich finde, das ist auch eine Frage, die nie ausgestellt ist, weil Identität verändert sich, genauso wie wir Menschen uns halt auch verändern sich Marken und darf sich auch das Branding verändern. Ich finde, das ganze Thema darf man auch nicht zu starr oder zu streng sehen. Also da ist Veränderung auch gut. Aber ich glaube, es ist einfach schon einmal wichtig, sich damit zu beschäftigen, wofür man steht und sich auch einfach mal zu fragen, was man eigentlich will. Ich finde, gerade für Einzelunternehmerinnen, Gründerinnen, auch Creatorinnen kann es halt auch wahnsinnig empowering sein, weil oft wird ja die Wahrnehmung von außen bestimmt, ne? Also man sagt, so solltest du sein, das ist gerade im Trend, das ist gut, das kannst machen, das nicht. Und ich finde es halt cool, das mal umzudrehen und sich wirklich mal hinzusetzen und zu sagen, ja, okay, aber jetzt, wenn ich das alles ausblende, was finde ich eigentlich gut? Was gefällt mir und wer bin ich? Und ich sehe das immer so ein bisschen auch meine Aufgabe, dann bei Kundinnen da so ein bisschen hinzuzeigen und zu sagen, okay, und wie ist das da? Und da auch so ein bisschen reinzufühlen und irgendwie die richtigen Fragen zu stellen. Weil vieles ist ja schon da, aber man sieht es ja vielleicht noch nicht. Und deswegen sehe ich das immer so ein bisschen als Aufgabe und hat wahrscheinlich auch so ein bisschen manchmal so einen therapeutischen Zugang. Ich fühle mich da manchmal so. Aber es ist halt einfach super wichtig und mir ist es einfach wichtig in meiner Arbeit, weil auch nur dann kann Branding halt auch langfristig funktionieren, wenn es wirklich passt und wenn man es authentisch leben kann. Und dann muss man halt, Klarheit entsteht nicht im Außen, die entsteht nur im Innen. Und ich glaube, das ist einfach der Punkt.
Das wäre jetzt fast schon ein schöner Schlusssatz, aber wir haben noch ein bisschen was vor uns.
Okay.
Jetzt ist schon ein paar Mal das Wort Marke gefallen. Mhm. Wenn ich eine Einzelperson bin und quasi keine Agentur, also auch nicht als Agenturauftritt, sondern beispielsweise als Creatorin, kann ich trotzdem Marke sein? Ab wann bin ich nicht mehr Person, sondern Marke? Gibt es da eine Definition? Ist das Auslegungssache? Ist das eine, ist man beides?
Also ich glaube, man ist immer irgendwo beides. Ich persönlich finde, man wird dann zur Marke, wenn man es eben sehr strategisch angeht. Ja, also sobald man anfängt, sich Gedanken darüber zu machen, quasi wie man wirkt, was man sagt, welche Entscheidungen man trifft, wird man schon ein bisschen mehr zur Marke. Ich finde aber, dass das eine das andere nicht ausschließt. Ich glaube, es ist einfach diese strategische Frage und diese strategische Herangehensweise, die da den Unterschied macht.
Jetzt gehen wir mal davon aus, wir machen, kein Branding zu machen ist ja fast unmöglich, aber kein strategisches Branding zumindest, oder habe ein schlechtes Branding. Was kostet mich das? Ich meine jetzt quasi nicht den Eurobetrag, sondern was sind mögliche Konsequenzen von schlechten, nicht vorhandenem, nicht strategisch durchdachten Branding-Positionierung?
Ich würde es nicht unbedingt als Kosten bezeichnen, sondern ich glaube, es sind viele verpasste Chancen, weil ein Branding einfach Anknüpfungspunkte schafft. Also man hat ja immer ganz viele Touchpoints mit seiner Zielgruppe, wo Verbindungen aufgebaut werden können, wo Emotionen entstehen. Und wenn ich mir dieser Touchpoints bewusst bin und auch ganz klar entscheide, wie ich dort wahrgenommen werden möchte, dann kann ich Bindung schaffen. Und das Bindung ist halt gerade, wenn man auch an Creatorinnen denkt und an Community-Bildung, ist das eigentlich das A und O. Ne? Also ich will ja eine Bindung haben. Und ich glaube, wenn man sich damit eben nicht beschäftigt, dann kann das auch dazu führen, dass vielleicht Verwirrung da ist, dass die Menschen nicht ganz verstehen, wofür stehst du, dich schwer einordnen können, eben dieser Wiedererkennungseffekt irgendwie verloren geht. Das heißt, dass du vielleicht einfach in der Masse untergehst. Und das sind eben alles irgendwie verlorene Chancen, um langfristige Beziehungen aufzubauen.
Wenn ich das jetzt strategisch angehen will, was sind die ersten Fragen, die ich mir stellen sollte, die ihr auch Kundinnen stellt?
Also ich würde immer den Status quo mal challengen. Das heißt, einmal anschauen, was funktioniert gut, womit fühle ich mich wohl, was ist einfach das, was gerade da ist. Und die nächste wichtige Frage ist eigentlich immer, finde ich, sich zu stellen, so, wo möchte ich hin und wie möchte ich wahrgenommen werden? Also wofür möchte ich stehen, wenn jemand über mich spricht, was soll er über mich sagen, wie sehe ich mich selber? Das ist eben auch so ein bisschen eine Positionierungsfrage, also sich auch immer gut zu überlegen, wer sind meine Wunschkundinnen, also mit wem möchte ich zusammenarbeiten, was sind so meine Traumprojekte, aber auch ganz klar abzugrenzen, was man nicht möchte. Ich finde, das ist etwas, was wir viel zu selten tun. Also ich finde, man beschäftigt sich voll oft damit, was man will, aber es ist halt auch urwichtig, egal ob jetzt als große Brand oder als Creatorin, sich auch ganz klar vielleicht zu überlegen, was man nicht will, weil auch diese Abgrenzung ist eine Form von Branding. Und dann unbedingt sich halt mit den Werten zu beschäftigen. Also ich sage immer Markenwerte, das sind immer so 3 bis 4 Adjektive, wo man sich einfach mal fragt, wofür stehe ich und was ist für mich quasi indiskutabel. Also für mich zum Beispiel jetzt bei Aus der Norm, ich habe auch Werte definiert für die Agentur und für mich ist zum Beispiel das eine ist auf jeden Fall die Empathie. Ja, das ist für mich ganz wichtig und das leitet mich an in meinem Handeln und allem, was ich tue. Ich versuche immer empathisch an Dinge heranzugehen und das ist für mich ein Wert, der ist indiskutabel. Und das heißt, auch wenn ich jetzt zum Beispiel daran denke, Entscheidungen zu treffen oder mir zu überlegen, mit wem ich zusammenarbeiten möchte, wer meine Kundinnen sind, dann challenge ich das. Und wenn das nicht zusammenpasst und ich merke, dass dieser Wert nicht funktioniert, dann muss ich mich halt vielleicht gegen diese Person entscheiden. Und deshalb sage ich immer, diese Werte, dieses, was ist indiskutabel zu definieren, ist super hilfreich. Das wären so die ersten Punkte und Themen, ja.
Die ersten Steps. Du hast jetzt vorher schon gesagt, die Antworten auf diese Fragen müssen nicht für immer gültig sein. Wir müssen nicht alles, was wir heute entscheiden, muss in 10 Jahren gültig sein, noch immer gültig sein. Wir haben auch gerade vorher gesagt, du hast mein Branding auch ein bisschen überarbeitet. Das heißt, ihr macht es auch quasi, ihr refreshed Brandings. Aber wie oft mache ich das jetzt? Also mache ich das jetzt jährlich? Mache ich das, wenn ich merke, es geht sich überhaupt nicht mehr aus? Wann ist der Punkt gekommen, wo ich mir denke, vielleicht sollte ich mir das jetzt noch einmal anschauen? Gibt es diesen Punkt oder ist es ein bisschen ein Bauchgefühl? Weil das ist ja auch, glaube ich, manchmal ein bisschen ein schleichender Prozess.
Ja, voll. Also ich sage immer, der schlechteste Zeitpunkt, um sich zu verändern, ist die Krise. Also da ist es eigentlich schon zu spät. Sondern für mich persönlich beginnt es dann, wenn ich merke, dass irgendwas nicht mehr stimmt. Dieses berühmte Bauchgefühl. Das heißt, wenn es mir vielleicht schwerer fällt, Entscheidungen zu treffen, wenn ich weniger Spaß habe an meiner Arbeit, wenn ich das Gefühl habe, ich muss mich viel mehr erklären, ich identifiziere mich nicht mehr damit. Es fühlt sich einfach nicht mehr gut an. Also auch hier wieder viel, wie es sich anfühlt eben. dann ist meistens der richtige Zeitpunkt, genauer hinzusehen und sich zu überlegen, was kann oder muss ich verändern. Und ich empfehle trotzdem auch einfach einmal im Jahr so ein bisschen einen strategischen Blick von außen und einfach den Status quo, wie wir es schon gesagt haben, zu challengen und zu schauen, okay, was passt nicht. Aber grundsätzlich ist es das berühmte Bauchgefühl.
Ich finde, das ist auch gerade in dem Bereich ja auch nicht, also gerade wenn wir an Logos CI denken, das kann mir gefallen, das kann mir nicht gefallen. Natürlich sagen manche Logos, finde ich, ein bisschen mehr was aus oder manche Farben stehen mehr für irgendwas, aber am Ende des Tages ist ja auch die Person dahinter super wichtig und was die auf ihrem Content, auf ihrem Kanal postet, welchem Content sie postet, was sie halt sonst so sagt, von sich gibt, was sie in ihrem Podcast redet oder sonst irgendwas. Ich habe das in einem anderen Kontext auch schon einmal gesagt, dass ich trotzdem finde, dass dieses, wenn man sich selber damit wohlfühlt, das spüren die Leute. Und ich kann nicht genau sagen, woran man das festmacht, weil es ist ja nichts, keine KPI, die ich jetzt messen kann. Das ist nichts Messbares. Aber ich finde, man spürt, ob die Leute, die ihren Content posten, selber dahinter stehen, ob die das Gefühl haben, die glauben sich selber, was sie sagen, die haben Spaß dran. Und damit meine ich jetzt nicht, dass sie nicht einmal einen schlechten Tag haben können. Da sind wir wieder by the way, bei dem Trend. Aber ich finde, man merkt, wenn jemand weiß, wofür er steht, wo er hin will, was das große Ganze ist, was die Werte sind. Und dann brauche ich die auch gar nicht in jedem Content-Piece sagen, sondern das ist ja dann quasi ein Gesamtpaket an Dingen, die ich tue, sage, mache, zeige, die ja dann dafür stehen, für meine Positionierung und mein großes Ganzes.
Total. Und ich glaube, das ist ja auch so dieses Buzzword, das ja immer wieder fällt, auch im Kontext Social Media. Okay, wie können wir jetzt authentisch sein? Wie können wir glaubwürdig sein? Also ich glaube, da ist eben auch das große Geheimnis, dass man Dinge macht, die man gerne macht und die zu einem passen und wo man Spaß dran hat und die einem leicht fallen. Ich finde, Leichtigkeit ist immer ein gutes Indiz dafür, ob man in die richtige Richtung geht, weil sobald sich Dinge schwer anfühlen, also ich meine natürlich Step out of your comfort zone, bla bla bla, wissen wir ja alle, aber sobald sich Dinge einfach schwer anfühlen oder irgendwie nicht passt, dann spürt das die Community, du spürst das selber und dann geht eben gerade dieses authentisch Sein verloren. Und deswegen, glaube ich, ist es auch da so wichtig, seinen individuellen Weg zu finden, weil natürlich ist es super cool, wenn die Frau Gretel, ja, die jeden Tag in die Kamera redet und so überhaupt keinen Filter hat, das ist für sie authentisch, weil das liegt ihr und sie kann das und du merkst, das ist sie und deswegen finden wir das auch so cool und sympathisch. Aber das liegt nicht jedem Menschen und deswegen ist es auch okay, wenn Authentizität für jemanden anderen anders aussieht. Es ist einfach nur eine Frage dessen eben, was für mich gut und lang und natürlich funktioniert und diese Leichtigkeit, Natürlichkeit, das ist das, wo es dann einfach auch diese Verbindung wieder entsteht und wo man sagt, okay, das kauft man dem Menschen auch einfach ab und dann wird's glaubwürdig.
Ist das auch so einer der größten Fehler, den du siehst, egal jetzt ob bei Creatorinnen oder Unternehmen, dass du das Gefühl hast, es wird diese Authentizität drüber gestülpt und eigentlich merkt man, das fühlt sich nicht echt an oder gibt's einen anderen Fehler, den du regelmäßig beobachtest, was das Thema Branding oder Positionierung angeht?
Ja, also das ist auf jeden Fall ein Riesenthema, was mir immer wieder ein bisschen sauer aufstößt, wenn ich das so durch meine Branding-Brille so ein bisschen beobachte. Und wenn ich das sehe, ich denke mir dann halt immer nur, man spürt's. Also die Konsumentinnen sind ja nicht deppert, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, sondern man spürt ja, also man spürt diese Dinge ja und man ist ja so ein bisschen auch in dieser Beobachterinnenrolle, bis man dann zum Beispiel Teil einer Community wird. Ja, da muss ja viel passieren dafür. Man sieht das halt einfach, ob da jetzt jemand gerade nur versucht, irgendwie einen Trend nachzulaufen oder was macht, weil es gerade vermeintlich cool ist oder weil es halt einfach passt. Und ich glaube, so cool Brands können kurzfristig funktionieren, aber meiner Meinung nach nicht unbedingt nachhaltig und langfristig, weil irgendwann einmal ist die Geschichte auserzählt und dann ist halt, wenn das weg ist, was ist noch da? Es gibt kein Fundament. Unten vom Eisberg, da ist nichts. Das spürt man halt auch bei Menschen. Wenn da nichts ist, wenn da keine Substanz ist, ja, wenn da keine Persönlichkeit ist, dann ist das die Geschichte irgendwann einmal durchgespielt und dann ist die Halbwertszeit erreicht. Das ist auf jeden Fall ein Riesenthema im Branding, das ich immer wieder beobachte und wo ich mir denke, ja.
Da denke ich nur an die ersten Folgen im Podcast mit der Karin Constantly-Kay, mit einer Vicky Heiler, mit der Crystal Clear, auch mit der Astrid von Wienerkind. Die gibt es ja alle schon ein paar Jahre und die machen in Wahrheit, sind noch immer da und nicht, weil sie sich nicht entwickelt und nicht verändert haben, aber weil sie trotzdem immer sie selbst waren. Ich glaube, dass das schon ein großer Teil des Erfolgs, wie auch immer man jetzt Erfolg definiert, ist, aber des Bestehens, dass es sie noch immer gibt und dass sie noch immer relevant sind für ihre Community, weil sie halt, glaube ich, einfach immer echt waren und wissen, wofür sie stehen. Und Edi Karin hat das ja auch gesagt, die geht da total strategisch an. Das war in der Folge auch spannend zu hören, dass man quasi, man glaubt auf Creatorinnen, machen halt so ein bisschen Werbung, ein bisschen das, ein bisschen so wie es halt kommt, aber dass eigentlich total viel Strategie dahinter ist, wie ich mich positioniere, wo ich hin will, welche Brands passen zu mir, ganz auch bewusst auch Marken abzulehnen, wo ich sage, das verwässert meine Positionierung oder meine Zielgruppe. Das ist für Creatorinnen genauso wichtig wie für Marken, aber in unserem Kopf, finde ich, ist es immer so, auf Marken können wir das so viel schneller umlegen. Zumindest in meinem Kopf trotzdem eben mit so Logo etc. verbunden ist. Du hast jetzt gerade gesagt, so dieses Bauchgefühl kommt dann irgendwann, dann merkt man so, ich sollte es mir mal anschauen oder ich sollte mir überhaupt vielleicht einmal im Jahr, mache ich einen Status Quo und schaue mir das an. Dann sage ich, okay, ein paar Dinge passen nicht. Dann geht es ums Rebranding. Rede ich davon, dass dann einfach ein neues Logo herkommt oder rede ich dann davon, dass die Farben einfach geändert wird und ist das dann mein Rebranding? Oder wie, wenn ich jetzt quasi schon eine Positionierung in irgendeiner Art und Weise habe, wie finde ich quasi wieder auch zu meinem Kern zurück und was wird dann am Ende des Tages angepasst oder potenziell angepasst?
Ich glaube, das ist sehr individuell. Von Rebranding spricht man tendenziell ja dann, wenn eine gewisse Substanz noch da bleibt. Also wenn sich etwas an der Marke verändert, aber gewisse Dinge noch gleich bleiben, weil ansonsten ist es ja quasi eine komplett neue Marke. Und ich finde, ein Rebranding kann halt auf vielen Ebenen stattfinden. Also ich kann ja auch einfach nur entscheiden, dass mir mein Außenauftritt nicht mehr gefällt und lila ist überhaupt nicht mehr meine Farbe, aber grün ist es jetzt. Ist auch vollkommen in Ordnung, dann ist es halt quasi das. Wo es halt natürlich ein bisschen schwieriger wird oder auch ein bisschen komplexer ist natürlich, wenn man sagt, man will sich so richtig im Kern verändern und seine Werte haben sich verändert, was vollkommen okay ist. Und ich bin der Meinung, dass, also starke Marken verändern sich. Ja, weil wenn du hinschaust und wenn du einfach reflektierst, dann finde ich, bist du wirklich authentisch, weil niemand bleibt immer gleich. Weder wir Menschen noch Marken. Das ist vollkommen in Ordnung. Und ich glaube, da ist es halt auch einfach eine Frage dessen, auch wenn man jetzt an eine Community denkt oder an eine Zielgruppe, da ist es einfach wichtig, dass man die Menschen auf diesen Prozess auch ein bisschen mitnimmt. Also ich finde, man verliert halt dann seine Authentizität, wenn man sagt, so, und jetzt bin ich so. Das funktioniert halt oft schwierig, weil man da die Glaubwürdigkeit verliert. Aber ich finde, sobald man Leute mitnimmt, das kommuniziert und diesen Prozess auch so ein bisschen offenlegt und einfach sagt, ich verändere mich gerade.
Wie mache ich das? Euch mit.
Dich verändern?
Nein, die Community mitnehmen. Du? Wie kommuniziere ich sowas? Also ich glaube jetzt einmal eine Farbveränderung, ein neues Logo ist relativ einfach zu kommunizieren. Zumindest für viele Creatorinnen auch in unserer Bubble, wenn ich jetzt, keine Ahnung, Apple, Audi oder sonst wer bin, ist das glaube ich schon nochmal eine andere Nummer. Aber wie kommuniziere ich sowas, dass ich mich neu aufstelle, umpositioniere, schärfe?
Also ich glaube, ganz ehrlich, so offen wie möglich. Also ich finde, da ist es einfach wichtig, sein Warum offen zu legen, vielleicht auch, wo das herkommt und wo es hingehen soll. Meistens ist es so, dass eine Community einfach nur das Warum auch oft interessiert. Ne? Nimmt man einen da vielleicht gar nicht so über, sich zu verändern, wenn man weiß, wo es herkommt und was so ein bisschen die Beweggründe sind. Ich glaube, wenn man da einfach einen Kontext schafft und das relativ offen kommuniziert, und zum Beispiel, ich bin eine Riesenfreundin, gerade wenn es um Community geht, dass man die halt auch einfach wirklich involviert und Fragen stellt und sagt, wie geht's euch? Was hat sich bei euch verändert? Wie nehmt ihr mich gerade wahr? Ne? Weil oft ist es ja schon so, dass die Community schon was spürt. Dass man da schon merkt, okay, die Person hat sich verändert, der Content hat sich verändert oder der Content fühlt sich nicht mehr so leicht an wie früher. Wir spüren das ja alles. Ja? Und ich finde, wenn man da einfach die Community auch mitnimmt bis zu einem gewissen Grad und da für eine gewisse Transparenz sorgt, dann hat man da auch relativ viel Spielraum. Ich glaube, man braucht nur dann Angst vor Veränderung zu haben, wenn sie halt sehr radikal ist vielleicht, ja, dann glaube ich, ist das Risiko sehr groß, dass man Leute verliert, aber dann ist die Frage, ist das vielleicht sogar okay für mich, ja, wenn es überhaupt
gewünscht
nicht mehr
vielleicht.
Zu mir passt, ist es vielleicht gewünscht, will ich einen kompletten Zielgruppenschiff, will ich mich von irgendwas abnabeln, was bisher mit mir verbunden wurde, dann muss ich mir einfach nur der Konsequenz bewusst sein, aber wenn es so kleine Veränderungen sind, wenn sich zum Beispiel nur so ein Wert verändert, dann glaube ich, dass die Community auch mitgeht.
Ich finde im Influencer-Marketing oder wenn wir das auf die Creator-Economy ummünzen, ist es ganz oft, wenn Creatorinnen Mütter werden. Ich finde, das ist immer so ein, du merkst halt, die haben vorher was auch immer für Content gemacht und in dem Moment natürlich, wo sie schwanger sind, bei vielen verändert sich natürlich der Content massiv und ich glaube, das ist manchmal für die Community schon schwierig, weil ich glaube, da ist ganz oft so dieses, wie positioniere ich mich jetzt und ich glaube, dass damit, das ist auch eine Frage, die die Community stellt, so wird das jetzt ein unter Anführungszeichen reiner Mama-Kanal oder worüber teilst du dann noch, was sind die Dinge, die dich beschäftigen und ich glaube, oft weiß man es ja auch vorher nicht, weil zumindest bei den Mamas, die ich kenne, weiß man es, hat man vorher oft die Antwort noch nicht, weil man halt noch nicht weiß, wie das Leben danach ausschaut und ich glaube, gerade da muss man die Community halt dann einfach, wie du sagst, offen mitnehmen und vielleicht auch sagen, ich habe noch keine Ahnung. Wir werden sehen. Ja. Mal schauen, wie dieses Kind ist. Mal schauen, wie mein Leben da ist. Und auch da, finde ich, kommt es wieder auch auf die Art des Contents an, die du vorher gemacht hast. Weil es gibt auch ein Beispiel, die ich sehr liebe, die Ebro Erkurt. Die macht ganz viel Interior-Content und macht da schon auch so ein bisschen privaten Content. Aber eigentlich weiß man nicht sehr viel privat über sie. Und die hat eine komplette Schwangerschaft nicht auf Social Media kommuniziert. Und man weiß, dass sie ein Kind hat. Aber ich glaube, damit hört es auch schon auf, dass sie ein Kind hat. Punkt. Ich glaube, man weiß kein Geschlecht, ich glaube, man weiß kein Alter. Finde ich auch total spannend, weil die offensichtlich für sich entschieden hat, eine ganz andere Art von Content zu machen. Und ich muss sagen, ich liebe sie low-key dafür, dass sie das gemacht hat. Ich finde das richtig cool. Weil eben ihr Content vorher schon persönlich war, aber nicht so intim. Mhm. Und ich glaube, da ist es natürlich dann auch, geht das, glaube ich, auch einfach besser, als wenn man jemand ist, der sich auszieht, sage ich jetzt einmal. Nicht sprichwörtlich, sondern im übertragenen Sinne.
Ja, ich glaube, es ist auch viel, was man für eine Beziehung zu seiner Community hat. Wenn man eben sonst alles offen teilt und dann teilt man etwas nicht, dann, auch wenn es sich ein bisschen absurd anhört, aber wir reden eben so von parasozialen Beziehungen, da sind die Leute fast enttäuscht und nehmen das ja den Creatorinnen teilweise richtig übel. Ne? Also so quasi, warum sagt ihr das jetzt nicht? Warum? Da ist ja wirklich, da sind so viele Emotionen im Spiel. Und wenn man aber von Anfang an ein anderes Framing hat und der Content ganz anders ist, dann erwartet man das vielleicht von der Person gar nicht so sehr. Und ich glaube, das ist halt auch die große Herausforderung, dass man immer ein bisschen zu kämpfen hat, glaube ich, damit seiner, also ich kenne es nicht, ich bin keine Influencerin, aber seiner Community ein bisschen gerecht zu werden. Und auch da, also ich weiß noch, ein positives Beispiel für mich ist die Justine Schlüter. Ich weiß nicht, ob du sie kennst, ist eine deutsche Influencerin, die jetzt Mama geworden ist. Und zum Beispiel die, da war ich am Anfang auch so, ich war gespannt jetzt aus meiner Branding-Brille und so, wie sie das unterbringt in ihren Content. Aber die macht dies einfach noch immer sie selber. Aber sie redet halt auch über quasi ihr Kind und diese ganzen Themen, aber noch immer auf ihre Art. In der gleichen Tonalität, auf die gleiche Art und Weise, mit einem total ähnlichen Content. Und das hat total viel Platz. Und da merkt man auch richtig, dass die Community das feiert, weil es zu ihr passt und weil man merkt, das ist die einzige Art und Weise, wie sie das authentisch machen kann. Und dann, finde ich, funktioniert es halt eben auch. Und dann ist es auch okay, wenn sich das verändert. Und sie hat das auch von Anfang an gesagt, sie weiß halt noch nicht, wie sie das jetzt unterbringt, aber es wird weitergehen, so wie sie es halt macht. Und das funktioniert dann auch.
Ich hatte vor 3 Folgen die Madeleine, Daria zu Gast, die ja auch ein Modelabel hat. Da haben wir so ein bisschen über dieses Founder-Brand Problem ist jetzt vielleicht groß gesagt, aber darüber gesprochen, wie das ist. Sie hat eine Brand aufgebaut. Natürlich hat die davon profitiert, dass sie schon eine Community hatte. Die funktioniert super, auch ohne ihren Namen. Aber natürlich wird das eng verbunden. Das heißt, Dinge, die sie sagt, können ja auch auf die Marke und auf die Positionierung oder auf die Wahrnehmung der Marke überschwappen oder vice versa in alle Richtungen. Wie siehst du da die Herausforderung, oder ist es eine Herausforderung, gerade als Founderin, die stark mit der Marke verbunden ist, wenn wir jetzt dran denken, dass ich nicht nur quasi meinen eigenen Kanal habe, sondern halt ein Produkt beispielsweise. Und wie gehe ich da damit um? Wie unterschiedlich dürfen, können, müssen diese Brandings und Positionierungen sein?
Also ich glaube, ein gewisser Fit muss immer gegeben sein, sonst verliert man da auch komplett die Glaubwürdigkeit. Ich glaube, was halt nicht funktioniert, ist eine Marke, wenn wir jetzt an so Founder-Brands oder eben auch so Co-Creations oder sowas denken, da ist es einfach wichtig, trotzdem immer 2 Ebenen zu denken. Also es gibt quasi die Creatorin, die Founderin, die halt eben schon so ein gewisses Framing hat, die hat eine Community, die hat schon eine Art von Content, die hat schon eine Außenwahrnehmung, die sehr stark geprägt ist und die nutzt man ja quasi für diese Marke. Aber die Marke selber muss ja auch nach diesen Prinzipien aufgebaut werden. Also es muss ja trotzdem Entscheidungen danach getroffen werden. Die Marke sollte ja auch so handeln. Und ich glaube, es braucht einfach beide Ebenen, weil wenn dann sozusagen die Creatorin mal wegbricht oder wenn sich das so ein bisschen abkapseln will, dann funktioniert die Marke trotzdem alleine weiter. Also es ist, glaube ich, einfach wichtig, dass es auf allen Ebenen gelebt wird und dass da wirklich so ein Brandfit einfach vorhanden ist. Dass das eben nicht nur die Person das bestimmt, sondern dass die Marke selber auch wirklich so ist. Und ich finde ja, bei der Idee ist das ja so, ne? Also da wird das ja auf allen Ebenen gelebt, egal ob das jetzt sie ist oder die Mitarbeiterinnen, die gesamte Außenkommunikation, alles ist eins. Deswegen, glaube ich, funktioniert das auch so gut schon so lange.
Wo wir, glaube ich, gleich bei der nächsten Frage sind, wie viel Persönlichkeit und wie viel Privates sollte ich, darf ich, kann ich teilen? Ich habe meinen Maven-Kanal, da wird eigentlich nur hauptsächlich Berufliches geteilt. Wir hatten ab und zu so Recaps, wo man so ein bisschen was aus unserem Privatleben gesehen hat. Aber es gibt auch meinen privaten Alina-Account, wo ganz viel Blödsinn online geht. Und ich trenne das so nach diesen quasi Kriterien. Das eine bin ich als Alina, die Privatperson, mit der man quasi auch am Abend zusammensitzt. Und das andere ist mein Unternehmen. Aber ich bin ja trotzdem ich drinnen. Wie viel darf ich von mir privat zeigen?
Ganz ehrlich, so viel du möchtest. Ich finde, da gibt es jetzt auch keine Blaupause oder keine goldene Regel, sondern auch da, was sich für dich selber gut anfühlt. Also ich bin zum Beispiel auch selber so, ich versuche immer wieder Content zu machen, wo ich selber dann irgendwelche smarten Sachen hoffentlich in die Kamera sage oder irgendwas und ich merke einfach, es fällt mir so schwer und ich fühle mich nicht gut damit. Ich will danach duschen, mir geht's nicht gut und es ist total anstrengend für mich. Und ich weiß, auch wenn es vielleicht ganz gut mal ankommt, aber ich weiß, langfristig kann ich es nicht durchziehen und es passt irgendwie nicht. Und deswegen lasse ich es. Und ich glaube, dieses Gefühl ist es so ein bisschen, wie viel kann ich preisgeben, wie viel von mir will ich quasi verknüpfen oder an die Öffentlichkeit bringen, bis zu dem Zeitpunkt, wo es sich für dich gut anfühlt. In dem Moment, wo du das Gefühl hast, schon beim Posten, dass du 10-mal überlegst, jetzt sollte ich das überhaupt machen und passt das und eine gewisse Unsicherheit mitschwingt und dir das die ganze Leichtigkeit nimmt, denke ich mir, dann nur bis zu dem Punkt ist auch okay. Es gibt ja andere Wege und es gibt ja auch Creatorinnen, die zum Beispiel jetzt ihre Nische gefunden haben und dann nur über dieses eine Thema sprechen, weil sie sich mit dem Thema wohlfühlen. Aber das Thema funktioniert auch. Es muss ja nicht immer persönlichkeitsgetrieben sein. Es kann ja auch sein, okay, ich bin Dermatologin und ich spreche über das, weil das ist mein Thema und in der Expertise fühle ich mich wohl. Ich fühle mich auch wohler, wenn ich über Branding spreche, als wenn ich über mich selber spreche. Und deswegen werde ich nie Influencerin werden, aber ich habe halt meine Agentur so. Also ich glaube, das ist der Punkt, bis zu dem Punkt, wo es sich gut anfühlt. Und ich glaube, es ist auch da wichtig, einfach auf seine Grenzen zu achten, weil ich bin auch davon überzeugt, ich glaube, es gibt viele, die overexposen, sehr extrem, weil es jetzt vielleicht auch gerade so ein bisschen am Zahn der Zeit ist, ne? 10 TikToks am Tag und alles zeigt man und immer hier. Aber ich bin halt auch davon überzeugt, dass man das vielleicht langfristig gar nicht so durchziehen kann. Also ich glaube, auch das wird irgendwann einmal ein Ende haben, weil das so viel Energie kostet, wenn man das nicht natürlich macht. Und langfristig funktioniert es nur, wenn man sich wirklich damit wohlfühlt.
Das heißt, eigentlich ist für dich diese Grenze zwischen Authentizität und Überexposure, einerseits ist das so natürlich, kommt das so intrinsisch aus mir, dass ich das langfristig durchziehe? Oder ist das quasi was, was ich aus Trend mache, um auch authentisch zu wirken, auch wenn ich es vielleicht eine Zeit lang so verkaufen kann, aber ich halte es am Ende des Tages nicht durch und
Ja, voll. Und
bin
ich
das in
glaube,
Wahrheit nicht?
ja, und ich sage auch immer Spaß. Wenn Dinge Spaß machten, dann ist es ein gutes Zeichen. Weil wenn ich Bock drauf habe und wenn ich gerade Lust habe, 40 Mal am Tag in die Kamera zu sprechen und es fällt mir leicht und es kommen die Themen und es sprudelt nur so, dann ist da ja gerade was da und dann funktioniert das auch. Aber wenn ich keinen Spaß dran habe und das sich alles schwer und mühsam anfühlt und ich jetzt gerade das Gefühl habe, ich mache das nur, weil man es gerade macht, wo man sich ja wieder im Außen orientiert, wo wir wieder beim Thema wären, dann bin ich davon überzeugt, dass es langfristig nicht funktioniert. Und das ist ja auch bei Marken so. Wenn Marken irgendwie pretenden, irgendwas zu sein und versuchen, da die coolste, weiß ich nicht was, LA-Brand zu sein, aber sie können es nicht leben und halten, dann werden die irgendwann einmal eingehen. Das funktioniert einfach nicht.
Und ich glaube, es gibt doch für alles Communities, weil ich glaube, wenn wir das Gespräch wahrscheinlich vor ein paar Jahren geführt hätten, hätte ich zumindest gesagt, es gibt schon sowas wie zu viel Echtheit, es gibt Themen, die man eher ausklammert. Aber es gibt zum Beispiel eine Creatorin, Kiki Do You Love Me heißt sie auf Instagram, ich weiß nicht, ob du die kennst, die einen Großteil ihres Contents auf ihrem Reizdarm aufgebaut hat. Und ich glaube, wenn wir das vor ein paar Jahren gehört hätten, hätten wir gesagt, na, dieses Thema lassen wir auf jeden Fall aus, weil das ist irgendwie unsexy und bla bla bla. Und ich glaube, die hat aber eine Community gefunden, wo so viele Leute sich gedacht haben, A, oh mein Gott, mir geht's genauso. Und B, hat die das halt so lustig und so charmant und so frei Schnauze gemacht, dass das auch funktioniert hat. Also da war quasi diese
Ja.
Überexposure war bei ihr so authentisch. Gar nicht Überexposure im Sinne von zu viel, sondern quasi die Themen. Das waren halt so Themen, wo, glaube ich, ganz viele Leute gesagt haben, das mache ich jetzt auf meinem Kanal lieber nicht, weil das ist irgendwie ein unangenehmes Thema. Sonst hat genau dort reingestochen und die Leute haben es gefeiert. Feiern es bis heute.
Ich glaube, das ist auch die Zukunft. Also ich bin davon überzeugt, dass es nicht mehr reicht, einfach nur eine Maske zu sein, sondern dass es super wichtig ist, irgendwie ein Thema zu haben und da einfach vielleicht auch seine Nische zu finden und ebenso wie Sie, das ist das allerbeste Beispiel, ja. Also das ist Content, man merkt, das ist Ihr Thema, da gehen die Emotionen hoch, da redet sie drüber, da hat sie viel dazu zu sagen und dadurch hat die Community auch so eine Verbindung zu ihr. Und man denkt sich so, boah, wow, dass die darüber redet und man ist dann so ein richtiger Fan, ja, weil man einfach, ja, das so besonders findet. Und ich finde den Trend auch schön, dass es immer mehr so Themen gibt, die da aufpoppen. Und ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen der Unterschied an die Herangehensweise, egal ob jetzt als Marke oder Creatorin, ob ich einfach nur sage, ja, ich will eine Marke sein oder ja, ich will eine Creatorin sein oder der andere Zugang, ich habe ein Thema, für das ich stehe, worüber ich sprechen möchte, Thema Positionierung. Und zu dem mache ich den Content. Und das funktioniert ja dann natürlich ganz anders, ja.
Und dann, glaube ich, ist auch der Anspruch ein anderer, weil dann habe ich einfach ein Thema, für das ich brenne und habe nicht so einen Druck, glaube ich, jetzt 100.000 Leute erreichen zu müssen, sondern halt die Leute, die sich für das Thema interessieren.
Ja,
Und ich
genau.
glaube, das ist dann auch irgendwie, manchmal vielleicht sogar dankbarer. Du hast jetzt gerade angesprochen, dass bei der Madeleine oder bei Daria D und Daria Daria und dem ganzen Konstrukt diese ganzen Markenwerte zumindest nach außen, ich glaube, es ist nach innen genauso, weil ich ein paar Leute dort kenne, aber gelebt wird tatsächlich.
Yeah.
Wie schaffe ich es als Marke, diese Markenwerte nicht nur nach außen zu leben, weil ich glaube, das passiert ganz oft, dass wir quasi drum bemüht sind, dass wir nach außen so und so wahrgenommen werden und die Leute sollen uns toll und geil finden, aber die Leute, Beispiel Armed Angels, ganz aktueller Fall, die sehr bemüht drum waren, Werte nach außen zu kommunizieren, Nachhaltigkeit etc. Und wo dann aber rauskommt im Unternehmen, rennt vieles gar nicht so, wie es sollte. Und da rede ich nicht davon, dass man mal einen stressigen Tag hat und dass man vielleicht einmal mit der Arbeitskollegin zusammenkracht, sondern bei Armed Angels geht es ja wirklich um Arbeitsbedingungen. Aber wie schaffe ich es, Markenwerte, die nach außen transportiert werden soll, innen zu leben und so, dass es alle auch wissen? Weil ich habe das Gefühl, wenn ich auch Workshops mit meinen Kundinnen mache und dann sage ich zum Beispiel einem Team, schreibt mal alle euren USP auf, kriege ich oft 5 unterschiedliche USPs aus dem gleichen Unternehmen. Weil es offensichtlich intern nicht klar genug ist.
Also ich glaube, es ist ganz viel ein Entscheidungsthema. Also ich finde, wenn man Werte definiert hat, die wirklich da sind, dann sollte man eigentlich in allem, was man tut, mal danach entscheiden. Das heißt, wenn jetzt ein Wert von mir, nehmen wir es mal ganz plakativ, Nachhaltigkeit ist, wenn wir jetzt auch bei dem Thema sind, dann sollte ich in allem, was ich tue, nachhaltig agieren. Natürlich kein Anspruch auf Perfektionismus, niemand ist perfekt und es gibt immer gewisse Schwankungsbereiche und manchmal ist es auch schwierig, alles richtig zu machen. Aber zumindest sollte ich, wenn ich jetzt überlege, okay, wie schauen meine Arbeitsverträge aus? Ist das nachhaltig gestaltet? Mit wem arbeite ich zusammen? Wer sind meine Lieferantinnen? Welches Essen biete ich in der Mensa an? Ja, also es ist quasi die Entscheidungsgrundlage, ist mein Wert oder sind meine Werte. Das heißt, wenn ich das schon einmal mache, ist das gut. Und es ist ja auch das ganze Handeln. Also es bringt halt auch nichts zu sagen, ich bin nachhaltig, nachhaltig und dann handle ich nicht danach. Genau dann passiert sowas. Und ich glaube, da ist es einfach wichtig, eine Kultur zu schaffen, wo das wirklich so ein bisschen internalisiert wird und wo es vielleicht auch so ein bisschen ein Leitbild gibt, nachdem man handelt. Ja, ich glaube, das ist so das Geheimnis, dass man eben sozusagen nicht nur sagt, ich bin das, sondern dass man sich da auch selber immer ein bisschen challenged und sagt, handle ich wirklich danach? War das jetzt wirklich so? Und ich glaube, das ist auch das Geheimnis, wie dann solche Dinge eben nicht passieren. Und es ist halt viel Reflexion und ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen das. Man muss sich schon viel mit sich selber beschäftigen dann, ja. Und dann sozusagen.
Und das ist manchmal anstrengend.
Es ist uranstrengend. Es ist extrem anstrengend.
Und tut weh manchmal und ist manchmal mühsam.
Es ist extrem mühsam und ich glaube halt da ist natürlich so im Arbeitsalltag und wenn dann ein Unternehmen entsteht und eine Marke wächst und es wird immer größer und es passiert immer mehr. Ich verstehe irgendwo auch, ne, dass dann solche Dinge manchmal passieren. Also das ist halt, ja, ist halt auch Wachstumsschmerz irgendwo. Aber ich glaube, wenn es halt klare Werte gibt und ein gewisses Leitbild gibt und man da auch diese sich reflektiert und das regelmäßig challenged und einfach auch überlegt, okay, was habe ich da jetzt gemacht? War das jetzt so gut oder ist nicht so gut? Passt das? Und sich das dann vielleicht auch mal eingesteht oder auch kommuniziert, wenn was vielleicht nicht gepasst hat, dann kann es auch so ein bisschen zu Kultur werden. Also in Wahrheit diese Kultur auch gelebtes Branding.
So, jetzt haben die Folge hoffentlich schon ganz viele Leute bis zu dem Zeitpunkt gehört und denken sich, ah, die Kathi hat recht, irgendwie so ganz passt das jetzt nicht so ganz. Ich habe das Gefühl, ich muss ein bisschen nachschärfen. Was ist jetzt der konkrete erste Schritt, um sich die eigene Positionierung einmal anzuschauen? Du hast vorher gesagt, den Status quo, wie erhebe ich den?
Genau, also beim Status quo wirklich einfach mal ganz, und das ist wirklich der unangenehme Part, aber mal wirklich genau hinzuschauen und zu schauen, was mache ich eigentlich? Und mit wem arbeite ich zusammen? Was kommuniziere ich? Wer ist meine Community? Also mal das alles so ein bisschen abzuchecken und das einfach mal so wahrzunehmen. Zu sagen, okay, wo stehe ich gerade? Wo stehe ich? Wo steht meine Konkurrenz? Was mache ich eigentlich die letzten Jahre? Also einfach mal so wirklich so einen Status erheben. Dann würde ich eben, habe ich eh schon gesagt, so ein bisschen mich mit den Werten beschäftigen. Das heißt dann einmal, das auch alles auszublenden und zu sagen, wenn du jetzt nur auf dich selber schaust oder als Marke auf dich selber schaust, wofür möchtest du stehen? Wie möchtest du wahrgenommen werden? Was auch immer extrem hilft, ist dann so eben Wunschkundinnen, Wunschprojekte definieren und dann aber auch ganz klar aufschreiben, was man nicht möchte. Ich finde, das ist auch ganz, ganz wichtig. Und manchmal hilft es, mit dem anzufangen.
Weil es ich wollte gerade sagen, ich finde das einfacher.
Ja, ja, weil es ist oft schwierig zu sagen, wer bin ich und bla, 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 weil das sind ja auch so große Fragen. Aber vielleicht auch einfach mal aufzuschreiben, was man nicht sagen möchte, weil das gibt ja auch schon eine Richtung vor. Man kann auch einfach mal aufschreiben, ich will nicht sein wie das und das oder so auf keinen Fall und so will ich nicht wahrgenommen werden. Das hilft schon einmal extrem, also sich da so ein bisschen auch abzugrenzen. Das auf jeden Fall. Genau, also so Positionierung, Werte und dann vielleicht auch so ein bisschen ein Spiel mit sich selber spielen. Wenn ich jetzt sage, ich bin ein sehr empathischer Mensch, was bedeutet das konkret in meinem Handeln? Und dann mal so ein bisschen aufzuschreiben, ich mache Dinge so und so. Also auch so ein bisschen mit sich selber dieses Spiel spielen, was bedeutet es, Werte wirklich zu leben als Marke oder als Creatorin? Was bedeutet das? Wie spreche ich mit den Menschen? Wie spreche ich sie an? Begegne ich denen auf Augenhöhe? Bin ich per Du? Und so weiter und so fort. Also das so ein bisschen, ich nenne das immer Markenpersönlichkeit, so ein bisschen zu überlegen, okay, wie kann ich das jetzt übersetzen und was bedeutet das konkret? Und dann auch immer wichtig, weil ich finde, das macht man vielleicht auch zu wenig, sich zu überlegen, okay, jetzt als Marke oder Creatorin, in welchem Umfeld finde ich statt? Ja, also auch so ein bisschen, in welchen Kreisen bewege ich mich, in welchen Communities, mit wem positioniere ich mich gemeinsam, weil auch das natürlich extrem die Wahrnehmung beeinflusst und da ein bisschen zu schauen, okay, wo passe ich eigentlich hin mit meiner Positionierung.
Jetzt habe ich so eine gemeine Frage. Wir können uns ja beide noch an den Anfang unserer Selbstständigkeit erinnern.
Ja.
Und sind, glaube ich, beide jetzt an Positionen, wo wir darauf schauen können, passt jemand zu uns und auch Aufträge dahingehend ablehnen können. Das war ja nicht immer so. Also yes. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich habe ganz viele Aufträge angenommen, wo ich von Anfang an gewusst habe, das spüre ich überhaupt nicht und das wird mühsam, weil ich halt meine Miete zahlen musste, blöd gesagt. Und ich glaube, es wäre auch gelogen, den Leuten zu raten, nein, sagt es auf jeden Fall ab, weil gerade wenn man dabei ist, sich was aufzubauen, muss man halt auch schauen, wie man sich finanziert. Aber gibt es da trotzdem so ein bisschen einen, hast du einen Take zu, wann verbiege ich mich komplett und was sind Dinge, wo ich sagen kann, okay, ich denke an das Geld und ich denke an das, wie das, dass das Projekt nur 3 Monate dauert, ich mache es trotzdem. Und wann sage ich, okay, egal was, aber das geht sich einfach, das kann ich nicht, da bekomme ich körperliche Beschwerden.
Da ist auch so diese Basis, dass man mal weiß, wer man ist und so eine gewisse Sicherheit hat. Und dann ist es, glaube ich, dieser Schwankungsbereich. Also ich habe am Anfang auch Dinge gemacht, die ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr machen würde, weil ich es mir einfach nicht anders habe leisten können. Aber ich habe es halt auch als solches gesehen und ich habe für mich wirklich so ein bisschen Bewertungskriterien definiert, sozusagen quasi, wie viel Geld bringt es mir, wie sehr quasi tut es mir weh, das zu machen, kann ich ein bisschen ein Schmerzensgeld verlangen und wie ist es wirklich schlecht für mich, also hat es quasi einen negativen Einfluss auf meine Brand oder ist es nur einfach so, dass ich mir denke, mache ich, aber auf die Website würde ich es nicht schreiben. Dann denke ich mal, passt, ja, weil dann hat es ja irgendwo auch sozusagen ein Mittel zum Zweck und das heißt ja auch nicht, dass die Arbeit nicht gut sein kann und dass man sie nicht gut macht, aber ich glaube, wenn man sich wirklich schämt oder sich denkt, ich will mit dieser Marke, mit diesen Menschen nicht in einem Satz genannt werden oder in Verbindung gebracht werden oder es ist mir unangenehm, dann würde ich es nicht tun. Wenn man sich einfach nur denkt, okay, ist jetzt nicht mein Dream Project, ist jetzt nicht meine absolute Traumkundin, aber es quasi ja bringt mir Geld, dann ist es auch okay, wenn manche Dinge manchmal einfach Mittel zum Zweck sind. Ich glaube, eben sobald es unangenehm anfühlt oder es einem auch, man sich vielleicht sogar ein bisschen dafür schämt. Also ich hatte das ganz am Anfang bei einem Kunden, da habe ich schon gewusst, so, also das habe ich auch gelernt dann, das mache ich nimmer, weil das war mir richtig unangenehm, dass ich dafür gearbeitet habe, weil ich mir echt gedacht habe, das passt nicht, Kathi, das passt nicht. Und ich habe es dann eh auch gelassen, aber das war für mich so ein Riesen-Learning, so wenn du mit Bauchweh an die Arbeit rangehst, dann passt es nicht, dann lieber sein
das
lassen.
Das will ich nachher wissen, Kathi, was das war. Auf ja. Mike.
Ja, bitte. Aber ich muss auch ehrlich sagen, also obwohl ich mittlerweile denke, ich bin recht klar in so meiner eigenen Brand, mir passiert das immer noch, dass ich ab und zu Projekte annehme, wo ich mir dann im Nachhinein denke, passt, das hast du jetzt wieder machen müssen, dass du verstehst, was du nicht willst. Also das ist halt auch nur menschlich. Ja, da gibt es ja auch keine Perfektion in dem
ist
Sinne.
Ist bei mir genauso. Oder selbst wenn das Projekt dann nicht zustande kommt, ich gehe viel zu weit mit, bevor ich dann die Reißleine ziehe. Also ich glaube, ganz gefeit ist man ja eh auch nicht davor, dass man das immer weiß. Und es ist mir auch schon passiert, dass ich am Anfang dachte, das klingt cool und irgendwie nach dem zweiten Treffen habe ich mir gedacht, das könnte irgendwie schwierig werden und also ich glaube, das ist auch so ein never-ending Progress, das irgendwie zu lernen und ich glaube, das kommt auch manchmal darauf an, wo du gerade bist. Also es gibt auch Phasen, wo man Dinge besser nehmen kann und Phasen, wo ich mir denke, da ist halt meine Zündschnur schon grundsätzlich ein bisschen kürzer.
So eine riesen Red Flag von mir, vielleicht noch so zu mitgeben oder was ich halt auch für mich gelernt habe, ist einfach so, wenn sich Menschen versuchen zu verändern. Weißt du? Also auch in der Zusammenarbeit, wenn Kundinnen, Projekte, wenn die anfangen, so ein bisschen an dir zu schrauben, deine Haltung zu verändern, zu sagen, das passt so nicht, du passt so nicht, da werde ich immer ganz hellhörig, weil ich denke mir so, natürlich Feedback, alles reflektiert sein, ist alles gut, aber wenn jemand anfängt, an mir herumzuschrauben, anstatt an sich selber, dann denke ich mir so, da passt was gar nicht. Also das ist eine riesen Red Flag, wenn mich jemand im Wert drückt und in meiner Haltung, da bin ich ganz schnell weg.
Ich stimme dir voll zu. Bei mir ist es noch was eigentlich fast das Gegenteil ist, wenn jemand zu mir kommt und sagt, na, du bist die Expertin, mach das. Das ist bei mir oft so, dass, weil ich mir denke, das wirkt Das ist so dieses Motto, ich gebe alles, die komplette Verantwortung liegt bei dir. Und natürlich bin ich oft Dienstleisterin und Umsetzerin, aber ich brauche halt ganz oft die Kundin, um Dinge umzusetzen, weil die am besten das Produkt, das Unternehmen etc., was auch immer es ist, kennt. Und ich finde ganz oft ist dieses, du bist die Expertin, so ein Deckmantel mit, wir vertrauen dir. Du kriegst auch kein Briefing, weil quasi es ist alles offen und es ist alles, mach, wie du es glaubst. Dann kommt nachher, das passt nicht, das passt nicht, das
voll,
passt nicht. Also da bin ich immer so,
ja,
wenn jemand schon so kommt,
finde ich
immer schwierig, obwohl es so nach einem Kompliment klingt.
Das ist auf jeden Fall auch so ein Punkt, den habe ich auch schon für mich festgestellt. Also wenn da kein Austausch vorhanden ist oder das so einfach abgeschurdelt wird, ist es auch nie ein gutes Zeichen. Da kannst du halt auch nichts richtig machen.
Nein, voll, weil dann ist es komplett bei mir und egal in welche Richtung es geht, ist es so, vielleicht habe ich Glück, aber wahrscheinlich eher nicht.
Ja. True, das stimmt, ja.
Wobei ich mich erinnern kann, als wir zusammengearbeitet haben, habe ich dir, glaube ich, auch mehr Dinge gesagt, die ich nicht will, als Dinge, die ich will, oder?
Ja, aber das ist gut. Es ist gut, wenn jemand weiß, was man nicht will. Also ich kann damit oft viel mehr anfangen, weil man sich ja oft auch leichter tut, zu formulieren, was man nicht möchte. Also es ist ja oft schwierig. Es kommt ja oft jemand zu dir als Expertin, weil die Person nicht unbedingt weiter weiß oder halt gerade irgendwie Unterstützung braucht in dem Bereich. Und dann ist es ja oft schwierig zu verbalisieren, zu sagen, ja, das will ich. Ja, dann wäre die Person wahrscheinlich gar nicht bei mir gelandet vielleicht.
Stimmt.
Aber oft weiß man eben, was man nicht will. Und das ist ja schon viel mehr Richtung teilweise, ja.
Ich finde auch, dass das grundsätzlich im Leben viel wert ist. Also, die ersten Schritte sind quasi einen Status quo erheben. Das kriege ich wahrscheinlich noch allein hin. Wo erfahrungsgemäß stoßen die meisten Leute an ihre Grenzen, wenn es darum geht, das mit sich selber, die Positionierung mit sich selber zu schärfen? Weil ich glaube, ein Status quo, der ist, wie er ist. Aber dann komme ich vielleicht in den Prozess, wo ich mich ja auch so ein bisschen, wo ich biased bin und irgendwie ein bisschen entweder ein Wunschdenken habe oder mich vielleicht anders sehe, als ich tatsächlich bin. Also wo macht Sinn, sich auch mit wem Externen irgendwie zusammenzusetzen oder da so ein Sparring reinzuholen?
Also ich glaube, in dem Bereich, wenn man sich so mit Identitätsfragen beschäftigt und auch mit Branding, ist es grundsätzlich immer gut, mit jemandem von außen zu sprechen, weil wir haben alle blinde Flecken. Das ist einfach so. Wir haben alle auch ein Selbstkonzept, wie wir uns gerne sehen möchten. Und ich glaube, da ist es einfach immer gut, wenn man von außen dann einfach ein Sparring eben bekommt zum Beispiel. Also das muss ja jetzt nicht immer unbedingt die Riesenagentur sein, die für einen ein Branding umsetzt, sondern es reicht ja manchmal schon auch, wenn man in seinem Umfeld mit Menschen spricht und gewisse Dinge challenged. Und ich glaube, da ist es schon gut, wenn man sich Unterstützung holt. Und natürlich, wenn es dann jetzt an Corporate Design oder solche Sachen geht, ist es auch immer gut, wenn man da Professionistinnen an der Hand hat, weil das zahlt sich in der Regel am Ende des Tages schon aus, wenn das Logo nicht in Canva gemacht ist. Also ich meine, you do you und das ist auch voll fein und ich verstehe auch, dass man sich manchmal nicht leisten kann, aber da ist schon ein so ein gewisser Unterschied ist da schon da.
Weil du halt die Expertin bist, Katja.
Nein, natürlich. Wobei ich sagen muss, das macht ja bei mir die Veronika die Logos, also Credits zu Veronika.
Ich höre sie lachen im Hintergrund, oder?
Ja.
Das war's grad. Da kommen wir eh schon zum Schluss. Wenn du sowohl Unternehmen als auch Creatorinnen einen Satz oder einen Tipp mitgeben könntest, warum Branding und Positionierung kein Nice-to-Have sind, was wäre das?
Was wäre das? Also ich glaube eben so das große Umdenken, was auch bei mir stattgefunden hat, wo ich mich stark verändert habe und mich das erste Mal mit meiner eigenen Brand beschäftigt war so, okay, ich werde sowieso wahrgenommen. Ja, also eine Wahrnehmung gibt's immer, aber es ist halt schon eine Form der Selbstermächtigung und das kann auch wahnsinnig empowering sein, so ein bisschen selber zu bestimmen, wie diese Wahrnehmung aussieht und wofür man stehen möchte und das nicht nur von außen bestimmen zu lassen. Also das wäre mal so der eine große Grund. Und der zweite ist einfach auch, dass man es halt so schafft, langfristig und nachhaltig Beziehungen aufzubauen zu einer Community und zu einer Zielgruppe, weil man einfach ein Bild schafft, eine Wiedererkennung hat, Emotionen auslöst. Und ich glaube, das ist einfach das große Geheimnis, wie Dinge lange funktionieren können und auch gut funktionieren können.
So, jetzt haben wir einen zweiten schönen Schlusssatz.
Schön, sehr gut, Glück gehabt.
Und alle, die euch noch nicht kennen oder finden wollen, wir verlinken natürlich Website und Kontaktdaten in den Shownotes.
Yes.
Und jeder, der auch so ein cooles Logo haben will wie ich und so coole Farben und so ein cooles Brandbook wie ich, ist bei der Katrin, bei der Veronika an der richtigen Stelle. Danke.
Yes, danke schön.
Für deinen Einblick, danke für deine Expertise und danke fürs Gespräch und
sehr gerne.
Schön, dass du
danke,
da warst.
Danke, Alina. Ja, ich sag danke. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und es war mir eine große Ehre.
Dankeschön. Bis zum
Dankeschön.
Nächsten Mal. Ciao.
Ja, tschüss. Baba.
Folge 13 in the Books, diesmal mit der Kathi, Positionierungsexpertin und Branding-Expertin, die auch mein Rebranding gemacht hat, das ich sehr, sehr liebe. Danke, Kathi, an dieser Stelle noch einmal. Wie immer fasse ich die Key Takeaways aus der Folge zusammen. Einer der wichtigsten Punkte, den ich aus dem Gespräch mitgenommen habe, ist, dass sich Positionierung verändern darf. Wir verändern uns als Menschen, unsere Werte verändern sich manchmal und das darf sich auch in der Positionierung widerspiegeln. Also nur weil man einmal eine Entscheidung getroffen hat, wie man wahrgenommen werden möchte, heißt das nicht, dass es für immer so bleiben muss. wann man weiß, dass sich die Positionierung vielleicht ein bisschen ändern sollte, ist oft gar nicht so leicht festzumachen, aber die Kathi gibt da den Tipp, wirklich auf das eigene Bauchgefühl zu hören. Dann habe ich das Gefühl, dass alles noch leicht ist, mir Spaß macht, dass ich auch noch weiß, wofür ich stehe. Und wenn diese Fragen irgendwie nicht mehr so richtig mit Ja beantwortet werden können, dann lohnt es sich einfach noch einmal einen Blick drauf zu werfen, ob meine Positionierung denn so klar und so scharf ist. Und die ersten Schritte, um die eigene Positionierung mal anzugehen, ist die Erhebung des Status Quo. Also was mache ich gerade, wer ist meine Community, wofür stehe ich aktuell, was macht auch meine Konkurrenz? Und sich dann im nächsten Schritt zu überlegen, wo möchte ich eigentlich hin und wie möchte ich wahrgenommen werden. Und ein Tipp, den die Kathi auch noch mitgegeben hat, ist, zu wissen, was man nicht möchte, ist mindestens genauso viel wert, wie zu wissen, was man möchte. Und damit verabschiede ich mich und freue mich, wenn wir uns in 2 Wochen wieder hören.